Ein neuer Tag, eine erste Folge Cambio. Ich begrüße euch im Namen des Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung ganz herzlich hier im Cambio Labor. Cambio, das steht für all die Veränderungen, die uns gesellschaftlich bevorstehen. In der Wissenschaft wird das unter dem Stichwort große Transformation verbucht. Und in diesem Podcast thematisieren wir einmal im Monat einen anderen Aspekt dieser Veränderungsprozesse. In dieser ersten Folge präsentiere ich euch den Zusammenschnitt eines Gesprächs, das ich mit Katharina Hölscher, einer waschechten Transformationsforscherin, und Brigitte Bertelmann geführt habe. Brigitte hat bei uns im ZGV über viele Jahre hinweg den Bereich Wirtschaft und Finanzpolitik betreut und sich im Zuge ihrer Tätigkeit mit den anstehenden Transformationsprozessen beschäftigt. Am Anfang dieses Podcasts haben wir erstmal recht allgemein über Transformationen gesprochen, über die Lehren aus der Vergangenheit, wo mir ein Satz von Katharina im Kopf geblieben ist, den ich mit euch jetzt teilen möchte.
Für mich ist eine der wesentlichen Lehren, dass Wandel eigentlich die einzige Konstante ist.
Darüber hinaus haben wir über Innovation und über das Ziel nachhaltiger Entwicklung gesprochen, wo Brigitte meinte, es ginge darum,
so mit all diesen Ressourcen und Möglichkeiten umzugehen, dass auch zukünftige Generationen ihr Leben nach ihren Werten und in Freiheit gestalten können.
Mehr möchte ich in diesem Moment gar nicht vorwegnehmen. Aber jetzt habt ihr alle Stimmen mal gehört. Mein Name ist Luca Sparlinger. Ich arbeite als Referent für digitale Welt im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und begleite euch als Host durch diesen Podcast. Und nun viel Spaß mit der ersten Folge.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Es ist beachtlich, wenn man sich vor Augen führt, was die Menschheit bis heute alles erreicht hat. Ein paar Beispiele. Mehr Menschen denn je leben in Freiheit. Die Lebenserwartung ist gestiegen. Mit den Menschenrechten hat sich die Weltengemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auf grundlegende Regeln geeinigt, die die Würde des Menschen garantieren sollen. Wir können in Echtzeit mit Menschen auf der anderen Seite des Globus kommunizieren. Das sind ziemlich krasse Errungenschaften. Und gleichzeitig sind sie Resultat von langwierigen Entwicklungen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir es in der Geschichte der Menschheit mit Veränderungen zu tun haben. Veränderungen passieren ja im Prinzip mit jedem Moment. Brigitte, was sind wesentliche Faktoren, die uns mit Blick in die Vergangenheit helfen, die Wirkungsweisen von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu verstehen?
Also, wie Veränderungen entstehen, ist oft gar nicht an einem einzelnen Ereignis festzumachen, es sei denn, es handelt sich um Naturkatastrophen. Aber ansonsten sind es ja, wie du gesagt hast, permanent stattfindende Entwicklungen und Veränderungen. Und warum die genau zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren, lässt sich zum Beispiel bei der ersten großen Veränderung, die wir auch nachvollziehen können und von der wir wissen, der sogenannten neolithischen Revolution, also dem Zeitpunkt der Sesshaftwertung und der Agrarwirtschaft, der Landwirtschaft, gar nicht so genau feststellen. Wir wissen nicht wirklich, warum vor ungefähr 10.000 Jahren in ganz verschiedenen Teilen der Welt Menschen begonnen haben, sesshaft Landwirtschaft zu betreiben. Was wir sehr wohl wissen, ist, dass die Voraussetzungen dafür aber global sehr unterschiedlich verteilt waren. Und dass dort die Gesellschaften besonders erfolgreich waren, wo die natürlichen Ressourcen, die Ausstattung so war, dass eben domestizierbare Tiere, reproduzierbare Pflanzen vorhanden waren, klimatische Voraussetzungen vorhanden waren, die es erlaubt haben, dass ein immer kleiner werdender Teil der Bevölkerung sehr viele andere Menschen mit ernähren konnte und dadurch Ressourcen freigesetzt hat, Handwerk weiterzuentwickeln, Verwaltung weiterzuentwickeln, Kultur, Kunst und Sprache weiterzuentwickeln, was dann wieder die Voraussetzung schließlich für Staatenbildung war. Bei der industriellen Revolution, da war die Voraussetzung, dass Menschen gelernt hatten, fossile Energie technisch zu nutzen. Und in beiden Fällen hat es zur Folge gehabt, dass sich sehr starke Veränderungen in der Sozialstruktur auch dadurch ergeben haben, dass sich Eigentumsverhältnisse verändert haben oder im Falle des Landbesitzes überhaupt erst begonnen hat, dass die Herrschaft über Land und das Verfügen können über Land ungleich verteilt war und Gesellschaftsstrukturen dadurch entstanden sind, dass die einen Land hatten und die anderen nicht und die Landbesitzer eben gearbeitet haben zu unterschiedlichen Konditionen.
Ja, also ich möchte erstmal Brigitte auch nochmal aus voller Inbrunst zustimmen. Für mich ist eine der wesentlichen Faktoren aus der Vergangenheit oder der wesentlichen Lehren, dass Wandel eigentlich die einzige Konstante ist. Und für mich bedeutet das eben, und das ist vor allen Dingen auch eine der wesentlichen Grundvorstellungen aus der Transformationsforschung, dass wir aufhören müssen, an dem festzuhalten, was wir haben und hundertprozentige Sicherheit und Kontrolle zu suchen. Stattdessen müssen wir eben auf langfristige Visionen setzen, nach vorne schauen, und auf Lernen und Flexibilität.
Es wurden gerade schon ein paar wesentliche Elemente angesprochen. Natürliche Ressourcen, klimatische Bedingungen, das Nutzbarmachen dieser Elemente und das Lernen über die Zusammenhänge. Auffallend an vergangenen gesellschaftlichen Umbrüchen ist, dass der gesellschaftliche Wandel immer mit technologischem Fortschritt einherging. Beispiel Renaissance mit der Seefahrt und dem Buchdruck, Industrialisierung mit der Dampfmaschine und dem mechanischen Webstuhl oder heutzutage, wo gesellschaftlicher Wandel eng verknüpft ist mit der Fortentwicklung des Computers oder dem Internet. Wie ist das Verhältnis zwischen technologischem und gesellschaftlichem Wandel?
Es gibt immer unterschiedliche Triebkräfte von Transformationsprozessen und auch das, was Brigitte gesagt hat, ist, es gibt immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Manchmal kann das durch technologischen Fortschritt angetrieben werden, solche Wandelprozesse. Aber im Endeffekt kommt es immer an, wie der technologische Fortschritt auch mit anderen gesellschaftlichen Faktoren zusammenwirkt. Und in der Transformationsforschung betrachten wir Gesellschaften als sogenannte soziotechnische oder sogar vielmehr noch als sozial-ökologische technologische Systeme. Ja, das bedeutet, dass man eben eine Technologie nicht losgelöst vom gesellschaftlichen Umfeld betrachten kann. Es kommt auch auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse an, auf die Erwartungshaltung von möglichen Nutzern der Technologie, auf Regulierung, Marktstrukturen und auch auf die Natur, wie jetzt zum Beispiel Klimawandel auch irgendwo ein Antreiber ist von technologischem Fortschritt, weil es das Bedürfnis stark schafft, neue Technologien zu haben und sich Erwartungshaltung dadurch ändern können. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir auch gelernt haben, dass sich neue Technologien gar nicht durchsetzen, wenn es keine passende Regulierung gibt beispielsweise. Das kann man auch ganz schön an so Beispielen sehen wie dem Teilen von Autos oder von Fahrrädern. Da kommt es eben nicht darauf an, das als konkrete neue Technologie oder konkrete neue Praxis entwickelt zu haben, zum Beispiel von individuellem zum geteilten Besitz von Autos oder von Fahrrädern. Es geht auch um dann die neue Infrastruktur, es geht auch um neue Geschäftsmodelle und es geht auch um politische Unterstützung und eben die gesellschaftliche Nachfrage. Und das zeigt für mich einfach die Komplexität der Entwicklung, die auf Veränderungsprozesse einwirken.
Ja, was man an der Stelle, was ich noch gerne ergänzen würde, ist, dass die politischen Voraussetzungen ja heute und gerade wenn wir sprechen über Klimawandel und andere planetarische Grenzen, da die institutionellen Voraussetzungen, die wir bräuchten, um damit auch regulativ umzugehen, die haben wir leider noch nicht. Wir haben jetzt, sagen wir, keine Weltregierung, aber leider auch noch keine wirklich gut funktionierenden Prozesse, also Einverständnis und Einvernehmen über Prozesse, Entscheidungsprozesse und Durchsetzungsregularien, um Regeln, die gemeinsam gefunden werden müssten, zum Umgang mit globalen öffentlichen Gütern wie Klimastabilität und Biodiversität, Schutz der Weltmeere, also diese wirklich großen Herausforderungen, vor der die Menschheit gemeinsam.
Ich finde es schön, dass du diesen Aspekt der Regulierung und der Steuerungsprozesse ansprichst, da wir gegen Ende des Podcasts nochmal darüber sprechen werden. Doch bevor wir auf diesen Aspekt eingehen, würde ich gerne nochmal auf die heutigen Herausforderungen eingehen. Also die Frage, was ist heute neu? Denn im Vergleich zu früher haben wir, wie wir gerade auch schon gesehen haben, enorm viel Wissen über Veränderungen, über deren Wirkungsweisen. Können wir heute deshalb Transformationsprozesse stärker antizipieren? Und wenn ja, inwiefern?
Zum einen auch erstmal zu der Frage, was Neues an heutigen Transformationen sind, insbesondere die Gefahren und die Dringlichkeit heutiger Transformationsprozesse neu, weil unser Planet als Ganzes eben den unterschiedlichen Entwicklungen ausgesetzt ist. Und in der Wissenschaft und mittlerweile auch im politischen Diskurs eigentlich wird das ganz schön durch dieses Konzept der planetarischen Leitplanken beschrieben. Also, dass wir einfach gerade dabei sind, die Tragekapazität unserer Erde zu überschreiten auf verschiedenen Dimensionen. Das bezieht sich auf Klimawandel, das bezieht sich auf Verschmutzung, auf Artensterben und so weiter. Ich denke, man kann einerseits heutzutage zukünftige Entwicklungen besser antizipieren. Also es gibt vor allen Dingen aus der Klimaforschung auch viele Modelle, viel Arbeit über Klimafolgen, Meeresspiegelanstieg, veränderte klimatische Bedingungen. Es gibt Methoden zur Erarbeitung von möglichen Zukunftsszenarien, die eben auch verschiedene Unsicherheitsspektren abbilden können, um sich auf verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten vorzubereiten. Aber ich bleibe dabei, dass Transformationen komplex sind und weitestgehend unvorhersehbar. Deswegen geht es für mich eben nicht und es sollte auch nie um diese hundertprozentige Kontrolle gehen. Es geht darum, einfach zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Es wird immer unvorhersehbare Einschnitte geben, also auch ohne jetzt politisch zu werden, aber wer hätte damals wirklich mit Brexit gerechnet oder auch mit der Wahl von Donald Trump? Das sind auch einschneidende Punkte gewesen. Für mich geht es eben darum, Unsicherheiten nicht auszugrenzen und zu minimieren, sondern zu lernen, mit ihnen zu leben.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Ihr hört die allererste Sendung dieses Podcasts. Wir sprachen gerade davon, dass trotz all dem Wissen, den wir dank der vielen Wissenschaftler über die Funktions- und Wirkungsweisen der natürlichen, aber auch sozialen Prozesse erworben haben, die Ungewissheit nicht ausklammern können.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und immer wieder die Komplexität auch zu betonen. Also wir neigen ja dazu, einfach zu versuchen, Komplexität zu reduzieren, indem wir technische Lösungen für einzelne Probleme finden. Das ist der sicher ganz wichtige und richtige Schritt, die Energie auf zunehmend und auf erneuerbare Energien umzustellen und mit dem Ziel auch 100% erneuerbare zu haben, ist sicher ein wichtiges Element. Aber gleichzeitig müssen wir mit einbeziehen, dass also die grüne Technologie alleine keine Lösung ist, weil der Mensch mit dem technischen Fortschritt gleichzeitig immer auch sein Zerstörungspotenzial sehr wesentlich erhöht hat. Die soziologischen Fragen haben wir und die politischen und strukturellen haben wir damit noch nicht angesprochen. Also es wird auch weiterhin dann Verteilungskämpfe um Land und um Ressourcen geben, die ein Auslöser auch immer wieder für disruptive Entwicklungen dann sind. Und die Frage also, was wir wirklich brauchen für ein gutes Leben für möglichst alle Menschen, dass diese Frage, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin, scheint banal, aber das bleibt immer wieder die Grundleitfrage, mit der sich auch Transformation auseinandersetzt. So, auf welches Ziel steuern wir hin?
Ich finde eben da wirklich wichtig zu betonen, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Such- und Lernprozess ist, der einfach ständig stattfindet, der auch nie beendet ist. Also selbst wenn wir langfristige Ziele haben und mit Konzepten arbeiten wie Nachhaltigkeit und Resilienz, über die wir auch gleich noch sprechen werden, heißt das nicht, dass die irgendwann mal zu Ende definiert sind. Und ich fand das ganz schön auch mit den Beispielen von Lösungen wie Geoengineering, weil in der Transformationsforschung mit Kollegen benutzen wir auch oftmals den Spruch, die heutigen Probleme sind die Lösungen von gestern. Und das, finde ich, illustriert das auch nochmal ganz schön. Man denkt immer, man hat jetzt Lösungen. Und auch jetzt denken wir, erneuerbare Energien sind die Lösung. Elektroautos sind vielleicht für verschiedene Aspekte Teile der Lösung. Aber das wird sich auch wieder ändern. Und das ist eben wichtig, das ständig im Blick zu haben.
Cambio. Die Zukunft gestalten.
Ihr habt reingeklickt bei Cambio. Das heißt, ihr interessiert euch dafür, wie sich gesellschaftliches Zusammenleben verändern wird. Im nächsten Themenblock möchte ich über drei Konzepte sprechen. Nachhaltigkeit, Innovation und Resilienz. Eine einfache Losung könnte lauten, nachhaltige Innovation führt zu Resilienz. Aber so einfach ist das nicht, denn unter den drei Konzepten werden sehr unterschiedliche Dinge verstanden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal einen Schritt zurück. Was versteht ihr unter Nachhaltigkeit?
Ja, also bei Nachhaltigkeit kann man sich immer beziehen, auch auf die ursprüngliche Definition der Bund-Land-Kommission, die eben Wert darauf gelegt haben, dass es nicht allein um ökologische Fragen geht, sondern um ökologische und soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen. Und dass das Ziel sein muss, so mit all diesen Ressourcen und Möglichkeiten umzugehen, dass auch zukünftige Generationen ihr Leben nach ihren Werten und in Freiheit gestalten können. So wie wir das für uns heute auch wünschen und in Anspruch nehmen. Und ansonsten, denke ich, müssen wir ganz besonders darauf achten, dass es nicht nur partiell im Sinne von Langfristigkeit verwendet wird. Also eine nachhaltige Verkehrspolitik kann aus Sicht der einen durchaus sein, also wir gucken jetzt mal, dass wir langfristig weiter deutsche Autos verkaufen, sondern dass auch da es wieder auf die grundlegenden Ziele, über die man sich verständigen muss, ankommt und da wieder nicht nur kleinräumig oder national.
Also ich würde mich auch noch auf die ursprüngliche Definition der Brundtland-Kommission beziehen. Also die einerseits eben viel Wert auch auf dieses Soziale und vor allen Dingen auch auf Gerechtigkeit gelegt hat. Und Gerechtigkeit nicht nur im Sinne von innerhalb von Generationen, sondern auch in Bezug auf zukünftige Generationen definiert hat, wodurch diese langfristige Perspektive explizit eingebracht wurde. Ich habe vielleicht schon eher noch ein starkes Nachhaltigkeitsverständnis. Man unterscheidet manchmal auch so zwischen einem starken und einem schwachen Nachhaltigkeitsverständnis in dem Sinne, dass ein starkes Nachhaltigkeitsverständnis die Umwelt schon zentraler setzt. Die Umwelt und die Natur ist alles, was uns umfasst und was unser gesellschaftliches Wohlergehen erstmal ermöglicht, auch vor allen Dingen langfristig. Dann kommt die soziale Perspektive auf Nachhaltigkeit und die Gesellschaft und wie wir eigentlich leben. Und die ökonomische Perspektive, eben die Wirtschaft ist im kleinsten Kreis, die ist eigentlich vielmehr das Vehikel für uns, um als Gesellschaft gut leben zu können innerhalb der natürlichen Grenzen, die wir haben. Für mich ist dieses Verständnis wichtig, weil oftmals und auch trotz dieser Definition von der Brundtland-Kommission Nachhaltigkeit oft eben nicht als ganzheitlich sozial, wirtschaftlich und Umweltaspekte interpretiert worden ist und danach gehandelt worden ist und die Prioritäten so gesetzt worden sind, sondern ging doch auch viel dann zumindest in der Politik hauptsächlich um die wirtschaftlichen Interessen noch. Und noch ein wesentlicher Aspekt für mich ist, den Brigitte auch schon angeschnitten hat, es geht eben immer um übergreifende Ziele. Es ist sehr schwierig, die Ziele von jedem Sektor, von jedem Menschen, von jedem Interessengebiet im weitesten Sinne übereinzubringen. Also Nachhaltigkeit ist vor dem Hintergrund auch ein Konzept, was es ermöglichen sollte, mögliche Synergien, aber auch mögliche Zielkonflikte zu diskutieren und offen zu legen und einfach transparent zu machen und darauf basierend Entscheidungen zu treffen.
Also ich kann sehr gut mitgehen mit dieser harten Nachhaltigkeit, weil das bedeutet, dass wir jetzt im Moment und für etliche Jahre sicherlich eine Priorität setzen müssen auf die ökologischen Ziele. Auch deswegen, weil wir sie aus wirtschaftlichen Gründen, weil das sehr lange dominant war, vernachlässigt haben. Das bedeutet nicht, dass zu jedem Zeitpunkt und mit jeder einzelnen Maßnahme alle drei immer gleichgewichtig sein müssen, sondern aus meiner Sicht muss man auch da eben immer gucken, was hat jetzt gerade Priorität oder muss Priorität haben, damit nicht Voraussetzungen zerstört werden, die langfristig gutes Leben gar nicht mehr möglich machen. Also wir sprechen gerade im Zusammenhang mit den planetarischen Grenzen immer von sogenannten Kipppunkten. Am anschaulichsten wird das so beim Schmelzen der Polkappen und der Gletscher. Da kann man es wirklich sehen und messen innerhalb unserer Lebenszeit. Manche anderen Prozesse laufen ja viel langsamer ab. Aber wenn wir bestimmte, auch bei der Erderwärmung, bestimmte Punkte überschreiten, sind die irreversibel, jedenfalls in zeitlichen Horizonten, die für uns irgendeine Bedeutung haben. Und deswegen ist es jetzt ganz entscheidend, einen ganz starken Fokus und Gewicht auf die Klimastabilität zu legen. Also da stimme ich dir völlig zu, Katharina.
Ich würde die Diskussion nun um einen weiteren Begriff ergänzen, die Innovation. Folgert jetzt auch aus diesem harten Nachhaltigkeitsbegriff, dass man nun einzig auf grüne Innovation setzen muss?
Für mich ist Innovation sehr zentral. Und auch wieder in der Transformationsforschung haben wir diese Perspektive auf Experimentieren mit Neuen und Neues Schaffen. Das Alte, was eben sich als nicht nachhaltig herausstellt, auszufasieren. Und was dann Innovation oder innovativ sein kann, sind ganz unterschiedliche Dinge. Also wir reden von sozialen Innovationen. Das bedeutet, neue Praktiken von verschiedenen Leuten, also wie beispielsweise Bikesharing oder ist dieses Grundeinkommen. Das gilt auch als eine soziale Innovation. Es geht auch um neue Beziehungen zwischen Menschen. Es geht auch viel um institutionelle und Governance- oder Steuerungsinnovation, dass es auch in der Politik konkretere, stringentere Zielsetzungen gibt und wie die umgesetzt werden durch Regulierung und auch Kontrollmechanismen. Es gibt auch finanzielle Innovationen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, wie beispielsweise die Erarbeitung von neuen Geschäftsmodellen, was man eben auch viel in Bezug auf die Energiewende sieht, dass wenn man virtuelle Kraftwerke wirklich ermöglichen möchte, dann braucht es auch neue Geschäftsmodelle, die es Leuten ermöglichen, flexibel Strom bereitzustellen. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, gibt es auch Wissensinnovationen. Also das bedeutet nicht nur neues Wissen, sondern auch neue Art und Weisen, Wissen zu generieren und das eben als offen, also auch Wissenschaft als offeneren und gesellschaftlicheren Prozess zu betrachten. Also das sind jetzt so aus meiner Perspektive konkrete Beispiele von Innovation, aber es geht eben darum, diese einerseits zu fördern, den Raum für sie zu schaffen und dann andererseits der nächste Schritt ist, konkret zu schauen, wie solche Innovationen gesellschaftlich auch verankert werden können, wie sie breiteren Zulauf bekommen. Oftmals sehen wir, dass sie eben sowas wie Grundeinkommen, dass das trotzdem nur in Nischen bestehen bleibt.
Ja, also bei Innovation geht es heute sicher nicht in erster Linie um die nächste Version des Smartphones, sondern transformative Innovation bedeutet, muss ich nochmal drauf zurückkommen, eher systemisches Umdenken. Also das technische und institutionelle und prozessuale, gesellschaftliche Informationen im Zusammenspiel von diesen verschiedenen Elementen dann entstehen können. Und dann kommen wir zu sowas, ja, was Harald Welzer und Bernd Sommer und andere Transformationsdesign genannt haben. Also, dass man bei der Entwicklung von Produkten, aber auch von Institutionen und von Städteplanung an allen Stellen einfach die Tatsache mit einbezieht und immer mitdenkt, dass es immer nur ein Teil und ein Schritt in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess ist. Und dass wir aber zum Beispiel zu eine in Richtung Kreislaufwirtschaft kommen müssen, also nicht bei der Entwicklung von Produkten, beim Design schon mit überlegen, wie das hinterher wieder weiter genutzt werden kann, umgenutzt werden kann, mit möglichst geringem Energie- und Ressourcenaufwand. Und einfach alles anpassungsfähig bleibt. Ich finde, dass der auch Städteplanung und Wohnungsbau da ein ganz gutes Beispiel ist, weil wir immer wieder Industriebrachen, Infrastrukturbrachen haben, Gebäude, wo man sagt, das lohnt sich nicht, die zu renovieren oder zu restaurieren, abreißen und neu bauen. Aber Dinge so zu konstruieren und zu planen von Anfang an, dass sie relativ leicht weiter genutzt und umgenutzt werden können und weiterentwickelt werden können. Das ist, glaube ich, das Innovationsverständnis, was wir in Zukunft brauchen. Kreislaufwirtschaft, Urban Mining, das sind Elemente davon, die in diese Richtung gehen. Aber das Umdenken, das transformative Wissen und transformative Bildung, die so denkt, das ist das eigentlich, was wir brauchen.
Urban Mining ist so ein Begriff, der klingt total fancy. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären, um was es da genau geht?
Also woran, was das bedeutet, ist eigentlich, dass man in alten Müllkippen wühlt. Also dass man guckt, was in alten Müllkippen an ganz vielen Wertstoffen noch ist und ob und wie man die zurückgewinnen und anders nutzen kann.
Also Recyclingsprozesse.
Ja, ist auch ein, aber nicht aus einem Produkt, was ich jetzt schon dafür sammle, also wie PET-Flaschen oder Glas oder Metallschrott, sondern ich meine, bei den früheren Müllkippen ist nicht so viel sortiert worden. Und trotzdem hat man jetzt, natürlich ist man wieder darauf zurückgekommen, dass da ganz viel an Wertstoffen auch noch drinsteckt. Und die Frage, gelingt es mit vertretbarem Aufwand, da Teile davon zurückzugewinnen und zu nutzen. Ne? Ist nur ein Mosaikstein.
Wir haben über Innovation und Nachhaltigkeit gesprochen, über systemisches Umdenken, darüber, dass transformative Innovation auch bedeuten kann, alte Ideen wiederzubeleben, sie gewissermaßen zu recyceln. Katharina, du hast dich in deiner Doktorarbeit mit Resilienz beschäftigt. ein Konzept, das ich aus der Psychologie vor allem kenne, wo es vor allem darum geht, Personen mit Depressionen dahingehend zu unterstützen, gegenüber äußerer Veränderung Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Jetzt wird dieses Konzept auf ein Kollektiv übertragen. In Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt schon bei Individuen nicht wirklich einfach ist, die vielleicht etwas platte Frage, wie soll das für ein Kollektiv funktionieren?
Ja, also man muss erstmal dazu sagen, dass Resilienz echt ein total breites Konzept ist, was auch in vielen unterschiedlichen Disziplinen angewendet worden ist. Und ursprünglich muss ich sagen, das Verständnis von Resilienz in der Transformationsforschung kam noch viel mehr aus der Ökologie als aus der Psychologie. Und zwar von Forschung zu sozial-ökologischen Systemen und wie lange kann ein Ökosystem stabil bleiben. Jetzt von einer sozialwissenschaftlichen Perspektive und dann auch eben durch Erweiterung wie aus anderen Disziplinen, wie aus der Psychologie, haben wir angefangen, Resilienz viel breiter aufzufassen, eben, dass es wirklich um Lernen geht. Es geht nicht so sehr um dieses Nicht-Scheitern dürfen, also sich vor dem Scheitern schützen, sondern sicher sein, um zu scheitern. Also statt fail to save, save fail. Es ist okay, wenn auch etwas schiefläuft. Wir sind aber in der Lage, ständig zu lernen und damit umzugehen und uns weiterzuentwickeln. Und eine andere Dimension von diesem Ermächtigen von Menschen ist auch, lokale Unabhängigkeit zu fördern. Beispielsweise lokale Wertschöpfungsketten. Und beides, also sowohl dieses Beispiel mit grünen Infrastrukturen als auch die Notwendigkeit für lokalere Wertschöpfungsketten, sieht man jetzt auch ganz gut an der Covid-19-Pandemie momentan. Leute, die, als wir den Lockdown haben und eben nicht viel rausgehen konnten, da ist die Nachfrage nach grünen Flächen in Städten extrem gestiegen. Das war ein extrem wichtiger Ort für Menschen, um dahin zu gehen, um in der Natur zu sein, um draußen zu sein. Mhm. Das sind für mich Illustrationen von diesem Resilienzbegriff als Kollektiv. Ich möchte dazu aber auch sagen, dass für mich, auch wenn das jetzt eher die wissenschaftliche Diskussion ist, ist für mich Resilienz nicht unbedingt positiv. Resilienz bedeutet einfach, die Fähigkeit, relativ stabil zu bleiben, auf mit Schocks umzugehen und zu lernen. Es kann aber auch negativ sein. Also es können auch Diktatoren sozusagen oder und nicht nachhaltige Unternehmen, die können auch resilient sein, die können auch lernen, mit Veränderungen umzugehen und sich anzupassen.
Welche Rolle spielt Teilhabe und Partizipation zu fördern und sich für Transparenz stark zu machen im Zusammenhang mit der Frage, wie sich diese Prozesse auch steuern lassen?
Ich glaube, sie spielen eine ganz große Rolle. Transparenz und Teilhabe ist eine Voraussetzung für Akzeptanz, für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Wir haben das jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass es eine sehr, sehr große Bereitschaft nicht nur in Deutschland gab, diese Regelungen und auch die Einschränkungen zu akzeptieren, um eben die Gesellschaft insgesamt vor einer weiteren Ausbreitung und das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Und ähnlich kann es durchaus auch sein bei anderen einschneidenden Veränderungen, wenn Menschen verstehen, und warum Dinge passieren und passieren müssen auch und warum, welche Anpassungen und Veränderungen nötig sind und wie sie daran aber beteiligt werden und die Ausgestaltung mitbestimmen können und eben in den Informationsfluss auch einbezogen werden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass sowas auch in demokratischen Gesellschaften passieren kann und möglich ist. Deswegen sehe ich da einen sehr engen Zusammenhang.
In deiner Doktorarbeit hast du dich vor allem mit urbanen Räumen auseinandergesetzt, Katharina. Also zunächst die Frage, warum die urbanen Räume?
Ich finde, dass Städte oder urbane Räume heutzutage eine große Rolle in diesem Transformationsprozess spielen. Sowohl einerseits, weil sie immer weiter wachsen. Also seit 2007 leben mehr Menschen weltweit in Städten als in anderen Gegenden der Welt.
Vielleicht ergänzend, man geht davon aus, dass bis 2050 der Anteil der Weltbevölkerung in urbanen Räumen auf 70% steigen soll.
Ja, genau. Das wird weiter wachsen. Es wird vor allen Dingen in Entwicklungsländern wachsen. Es wird dort auch viel informellen Wachstum geben. Und gleichzeitig, also diese Urbanisierung und wie diese stattfindet, übt einen sehr großen Druck auf die Nachhaltigkeit vom globalen System aus, weil einerseits werden viele Naturflächen zerstört, die Landnutzung ändert sich. In Städten ist oftmals auch höherer Bedarf an Energien. Verschiedene Auswirkungen von Klimawandel spielen dort eine andere Rolle, wie eben dieser Hitzeinsel-Effekt durch den vielen Asphalt, spielen auch viele soziale Probleme eine Rolle in Städten. Was ich aber interessant fand, war, dass trotz diesem einerseits recht negativen Bild von Städten, Städte auch ja immer viel Raum sind, wo viel passiert. Städte haben, vielleicht kann man das, also man kann nicht so grundsätzlich von allen Städten sprechen, aber Städte haben viele Ressourcen, in Städten kommen viele Menschen zusammen, in Städten passiert, gibt es unheimlich viele Dynamiken, auch in Bezug auf Innovation für Nachhaltigkeit. Das sehen wir auch, oder das können wir eigentlich von Anfang an, seitdem es diesen Nachhaltigkeitsdiskurs gibt, sehen, dass Städte von Anfang an eine Vorreiterrolle eingenommen haben durch lokale Agenda 21-Prozesse, durch Initiativen, in denen sich Städte beispielsweise auch auf europäischer Ebene zusammengeschlossen haben, um für CO2-Einsparungen ja zu werben und das wirklich umzusetzen. Jetzt im letzten Jahr haben innerhalb kürzester Zeit mehr als 1000 Städte Klimanotstand ausgerufen. Wir sehen auch in Ländern wie beispielsweise den Vereinigten Staaten, dass seitdem Donald Trump der Präsident ist und sich aus dem Klimaabkommen zurückgezogen hat, Städte weiterhin die Fahnen hochhalten und sagen, nein, wir sind aber dabei. Also mich hat einfach diese Dynamik in Städten sehr interessiert.
Du hast die Dynamik in den Städten angesprochen, das kreative Potenzial, das durch die vielen Personen entsteht. Aber das zu koordinieren ist ja eine Mordsaufgabe. Wie kann man in diesem Zusammenhang Steuerungsprozesse begreifen?
Mein Ausgangspunkt war, und das ist gar nicht mal so sehr auf Städte oder urbane Räume bezogen, sondern bezieht sich vielmehr auf die Eigenschaften von Transformation, was wir auch schon angesprochen haben, dass Steuerungsprozesse nach diesen Eigenschaften angepasst werden müssen. Gegenwärtig sind Steuerungsprozesse eher auf kurze Zeithorizonte angelegt, oftmals auch darauf bezogen, dass irgendwelche Politiker wieder Chancen haben, nochmal neu gewählt zu werden. Es wird versucht, Wandel eher zu kontrollieren und an dem festzuhalten, was wir haben und vielleicht bestehende Strukturen zu optimieren. Aber wir haben aus der Vergangenheit gelernt, dass das gar nicht möglich ist, sondern dass Wandel immer auf uns zukommt. Und es von daher eben nicht so sehr um Kontrolle geht, sondern vielmehr um eine Art Navigieren, so wie ein Seemann auf hoher See vielleicht. Und dadurch vielmehr die Bedingungen zu schaffen, um sich auf Unsicherheiten einzulassen, Innovation und Wandel zu ermöglichen. Eben gemeinsam erarbeiten von langfristigen Visionen, eben auch tatsächlich wirklich viel Partizipation und Transparenz und vielmehr Raum für Lernen und Experimentieren. In meiner Doktorarbeit habe ich mich vor allem auf Rotterdam in den Niederlanden und auf New York City konzentriert und beide Städte miteinander verglichen. Und beide Städte zeichnen sich dadurch aus, dass sie langfristige Nachhaltigkeits- und Resilienzstrategien entwickelt haben, dass sie dies in partizipativen Prozessen gemacht haben, also versucht haben, verschiedene Akteure aus der Stadt mit an Bord zu holen, von lokalen Gemeinden, aber auch von lokalen Unternehmern und Unternehmerinnen. Und diese langfristigen Strategien und Ziele, die geben eben einerseits eine Orientierung für Transformation und andererseits durch dieses gemeinsame Erarbeiten von solchen Zielen können sich verschiedene Leute auch darin wiederfinden und man kann dann eben gemeinsam schauen, was sind jetzt eigentlich, also wo sind dann eben diese Synergien und wo sind vielleicht auch Zielkonflikte, an was für Lösungen können wir gemeinsam auch arbeiten. Und ein anderer wichtiger Punkt war, dass in beiden Städten Räume zum Experimentieren geschaffen worden sind. Und das bedeutet, dass es eben expliziten Raum gab, um etwas Neues auszuprobieren. Das ist oftmals nicht der Fall in Steuerungsprozessen. Daher ist das Schaffen von diesem expliziten Raum sehr wichtig. Und er hat in beiden Städten zu interessanten neuen Projekten geführt, die einerseits dann auch von den lokalen Gemeinden getragen werden und andererseits die auch wirklich verschiedene Arten von Vorteile bringen für Menschen in der Stadt.
Können wir vielleicht an der Stelle etwas konkreter werden?
Ja.
In unserem Vorgespräch hast du davon gesprochen, dass in vielen Städten sogenannte Chief Resilience Officer eingestellt wurden. Woher kam diese Idee und was ist der Hintergrund dieser Maßnahme?
Das ging auf eine Initiative, also von einem internationalen Stadtnetzwerk, 100 Resilient City hieß das, zurück. Dadurch wurden in verschiedenen Städten, die daran teilgenommen haben, Chief Resilience Officers einberufen. Und das ist dann der nächste Schritt zur sozusagen Institutionalisierung von diesen übergreifenden Koordinierungsstrukturen. Also ausgehend von diesen von Nachhaltigkeits- und Resilienzzielen gab es einerseits konkrete Personen und andererseits auch konkrete abteilungsübergreifende Büros, die explizit mit Nachhaltigkeit und Resilienzaufgaben beauftragt sind und die eben dafür sorgen, dass einerseits in den anderen Abteilungen und auch in anderen Initiativen in der Stadt diese Werte, also die innerhalb dieser langfristigen Strategien formuliert sind, umgesetzt werden, die auch aktiv Verbindungen suchen und Leute miteinander in Kontakt bringen, zum Beispiel über verschiedene Abteilungen hinweg, aber auch die Stadtverwaltung mit Unternehmen oder mit Bürgerinitiativen, um eben Brücken zu bauen und um diese kleinen Puzzlesteine konkret umzusetzen, die dann auf die langfristigen Ziele hinwirken.
Welche Erfolge konnten da verzeichnet werden?
Also ein konkreter, vielleicht nicht so sehr Erfolg, sondern vielmehr für mich auch, wo ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, Leute zusammenzubringen, war eine Diskussion in New York City zwischen Mitarbeitern aus der quasi Stadtplanungsabteilung und Mitarbeitern aus der Gesundheitsabteilung. Und die Stadtplanungsabteilung, die wollte Klimaemissionen reduzieren durch das Ausphasieren von Klimaanlagen in New York, weil das eben, also einerseits Gebäude und auch gerade Klimaanlagen sind ein großer Treiber von Emissionen in der Stadt. Und dann aber eben dadurch, dass unterschiedliche Leute ins Gespräch miteinander gebracht wurden, konnten die Mitarbeiter vom Gesundheitsamt deutlich machen, dass das gar nicht so flächendeckend unbedingt erwünscht ist, weil ein anderes Risiko in der Stadt sind eben Hitzewellen im Sommer gerade. Und dass heutzutage, so wie die Stadt aufgebaut ist, viele, vor allen Dingen ältere Leute oder auch Menschen mit weniger Einkommen, je nachdem, wo sie wohnen, überhaupt gar nicht Zugang zu solchen Klimaanlagen haben, aber auch gleichzeitig nicht Zugang haben zu Grünflächen, die auch während solcher Hitzewellen Abkühlung verschaffen könnten. Und dadurch wurde eben klar, gut, wir müssen da wirklich gemeinsam drüber nachdenken und auch eine differenziertere Strategie entwickeln. Und ein anderes Beispiel, da gab es dann auch eine Gruppe, die sich speziell mit den Hitzeeinwirkungen, Klimaeinwirkungen befasst hat. Und das hat dann dazu geführt, dass die Stadtwerke, die auch gerade mit der Wasserwirtschaft der Stadt zu tun haben, dass die immer die Umweltabteilung mit einbeziehen in ihre Projekte, um so gleichzeitig, wenn sie etwas modernisieren oder wenn sie etwas Neues bauen, da auch gleichzeitig zu sorgen, dass dann Grünflächen entstehen. Und das sind so konkrete Beispiele von Synergieeffekten, die entstehen können, wenn ja Leute eben tatsächlich zusammenarbeiten.
Cambio. Wir sprechen über die Themen von morgen.
Um genauer zu sein, sprachen wir gerade über Kooperation und Synergieeffekte, die bei gelungener Kooperation entstehen. Dies haben wir gerade in Bezug auf die Städte getan. Jetzt sind jedoch nicht allein die Städte von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, sondern auch Dörfer, Weiden, Meere oder Berge. Die Liste lässt sich leicht ergänzen. Welcher Voraussetzung bedarf es nun, um all diese Herausforderungen bzw. Strategien, die für all diese unterschiedlichen Räume existieren, in Einklang zu bringen?
Ich denke, für so eine Kultur, die dafür notwendig ist, ist es ganz entscheidend, Katharina, du hattest das, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, nochmal eine andere Fehlerkultur auch zu entwickeln. Das heißt, dass man Voraussetzungen dafür schafft, Dinge auszuprobieren und es ein positives Scheitern ist, wenn man lernt, dass etwas, was man vielleicht als gute Idee gesehen hat, dass es so doch nicht funktioniert oder nicht so zielführend ist, aber dass das dann nicht Sanktionen, persönliche Nachteile von denjenigen, die das ausprobiert haben, zur Folge hat, sondern dass wir Laborbedingungen schaffen, in denen Dinge versucht werden und wo man auch Dinge verwerfen kann und dann weitermacht.
Wir kommen zum Ende dieser ersten Folge und damit zu der Frage, was man im Jetzt und Hier tun kann, beziehungsweise wo man ansetzen sollte. Liebe Brigitte, was fällt dir dazu ein?
Ja, ich denke, was wir tun können und müssen, ist ein paar mehr Denkmäler vom Sockel stoßen und in Stein gemeißelte Wahrheiten in Frage zu stellen, wie wir brauchen mehr Wachstum im Sinne von steigendem BIP und denn davon profitieren alle. Wenn gleichzeitig das System, das diese Art von Wachstum produziert, zu immer mehr sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit führt und ganz viele Menschen spüren und erfahren, dass sie keineswegs davon profitieren. und die Umweltschäden und sozialen Belastungen und Kosten ungleich verteilt sind und bei politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen heute immer noch unzureichend berücksichtigt werden. Wir können also Politikerinnen und andere engagierte Menschen unterstützen, die sich dafür einsetzen und bereit sind, gegen den Mainstream zu schwimmen und vor allem jungen Menschen Mut machen, die ihr Leben anders gestalten wollen. Wir können transformatives Lernen und Forschen fördern und natürlich auch damit beginnen, unser eigenes Konsum- und Mobilitätsverhalten zu überprüfen, unsere Wohn- und Arbeitsformen und unser Verständnis von Wettbewerb zu überprüfen und schrittweise zu ändern.
Ich möchte meine Antwort auf die Frage ein bisschen abstrakter formulieren, darauf bezogen auch, was dem eigentlich unterliegt. Also für mich geht es in all diesen Entscheidungen, was man tun kann, wie man sich einbringen kann, darum, bewusst zu leben und vor allen Dingen kritisch zu denken. Sich einfach immer bewusst zu machen, wozu möchte ich beitragen? Was sehe ich als gut an, was sehe ich als schlecht an? Wie kann ich mir meiner langfristigen Vision bewusst werden und danach leben und auf diese hinarbeiten? Das ist für mich das, wo jeder sofort auch ansetzen kann.
Ich habe noch eine letzte Frage. Was macht euch Hoffnung, dass uns der anstehende gesellschaftliche Wandel gelingt?
Ich finde, es gibt eigentlich wirklich so viele schöne Beispiele und so viele Menschen, wenn man mal hinschaut, die sich einsetzen. Wie, also das eins der prominentesten Beispiele heutzutage ist natürlich Greta Thunberg und Fridays for Future. Aber ich finde das persönlich eine wirklich bemerkenswerte Bewegung, die auch wirklich gerade die Gefühle der Jugend zum Vorschein bringt. Oftmals werden ja leider Entscheidungen von, ohne das Böse zu meinen, der älteren Generation getroffen. Und ich finde gerade die Jugend, die muss eine viel stärkere Stimme bekommen. Das macht mir wirklich Hoffnung, dass es da auch, dass man auch sieht, dass es auch viele positive Beispiele gibt. Es gibt viel Dynamiken in Städten, viele Innovationen, viele Initiativen, sich gegenseitig zu helfen. Auch wenn man auf die Flüchtlingskrise zurückblickt, wie viele Menschen sich gegenseitig füreinander einsetzen. Ich habe letztens noch eine ganz spannende Dokumentation über eine Ärztin in Syrien gesehen, die wirklich unter den allerschlimmsten Bedingungen Krankenhausbetrieb aufrechterhält. Und ich finde, dass da solche positiven Beispiele auch mehr Raum bekommen könnten.
Was mir Hoffnung macht, ist, dass es wirklich viele junge Menschen gibt, die sich engagieren, die so viel Vertrauen auch in die Zukunft haben, dass sie heutzutage Kinder bekommen und sich dafür einsetzen, dass diese Kinder ein gutes Leben haben können. Dass sie ihre Berufe und ihre Arbeitgeber nicht nur danach aussuchen, wo sie schnell möglichst viel Geld verdienen, sondern auch danach, wie sinnvoll und nachhaltig das ist, was sie tun. Sie suchen sie danach aus, wie familienfreundlich die Arbeitsbedingungen sind. Und dass wir eigentlich die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bereits an der Hand haben, um eine klimagerechte Transformation anzustoßen und umzusetzen, wenn wir es gemeinsam wirklich wollen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen bedanken und dass sie in dieser ersten Sendung ein Stück weit auch als Versuchskaninchen fungiert haben. Ich für meinen Teil habe jede Menge mitgenommen und zwar: Wandel passiert in jedem Moment, große Veränderungen geschehen aber nicht von jetzt auf gleich. Veränderung bedeutet im ersten Schritt, sich selber Fehler einzugestehen und aus ihnen zu lernen. Gesellschaftliche Prozesse sind komplex und sie setzen sich aus vielen kleinen Bausteinen zusammen, die wir am besten gemeinschaftlich zusammenfügen. Wandel lässt sich zwar lenken, aber nicht kontrollieren. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören und klickt beim nächsten Mal wieder rein. Dann sprechen wir über die Sicherung der Welternährung. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio, eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info